Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert.
Das mag ich. Und weißt du, wie wir reinstarten? Wir starten nämlich gleich mit einer lustigen Frage rein. Nämlich, ich google immer meine Gäste und schau, was da so für Fragen von den Leuten, die meist gegoogelten Fragen hochkommen. Und bei dir kommt tatsächlich hoch, Jasper Jauch, Fahrtechnik.
Echt? Es
Ja.
war früher war es mal Jasper Jauch Freundin, haben mir immer ganz viele
Nee,
geschickt.
das ist vorbei. Es tut mir leid.
Ein Ärgernis, ja, ich bin jetzt auch 30 geworden, von daher ist das wahrscheinlich nicht mehr so interessant.
Erzähl, Fahrtechnik. Was gibt's da zu erzählen?
Boah, was soll ich dazu erzählen? Ich kann eine Geschichte erzählen, und zwar war ich früher als, ja, als totaler Neuling im Mountainbikesport mit Freunden auf La Palma, und da hatten wir Daniel Schäfer als Guide. Und das war tatsächlich als ganz junger 17-, 16-jähriger Bengel, war das mein Idol damals, weil das so ein deutscher Freerider war sozusagen. Und der hat mir damals einen Tipp gegeben mit, ach, Jesper, nimm mal ein bisschen die Ellenbogen weiter nach außen. Das funktioniert besser. So, okay, habe ich umgesetzt. Dann bin ich aber tatsächlich auf der Insel hängen geblieben und bin dann auch in den Folgejahren nach meinem Abitur da immer zum Guiden hingegangen und war halt 7 Jahre im Winter da zum Guiden. Und der Philipp Volz hatte mich dann zur Mountainbike Academy gebracht, wo ich dann darauf folgend auch Fahrtechnikkurse angeboten habe. Und ich weiß nicht wieso, vielleicht liegt es so daran, warum ich auch so viel vor dem Mikrofon reden darf, vor Kamera oder sonst wo. Vielleicht kann ich gut reden und vielleicht kann ich das Ganze auch ganz gut mit Fahrtechnik-Erklärungen verbinden. Also ich habe eine eigene Fahrtechnikschule mittlerweile für Nachwuchsrennfahrer, und ich habe früher viel Fahrtechnikkurse für Normalos gegeben, für Bike-Anfänger, und ja, mache ab und zu mal ein Tutorial auf YouTube, wo man so kleine Tipps verbessern könnte.
Wie viele Fahrtechniken gibt's denn?
Da gibt es kein richtig und kein falsch, würde ich sagen. Also es ist jetzt gerade wieder eine heiße Diskussion im Internet zugange, ob die Theorie der nach vorne gestreckten Ellbogen wirklich die richtige ist. Ich muss sagen, ich glaube, es gibt so, ja, wenn man sich die Grundposition auf dem Fahrrad anguckt, dann gibt es da tatsächlich die eine richtige, dass die Schultern relativ weit vorne sind, die Ellenbogen leicht nach außen gebeugt und die Beine möglichst gestreckt und erst in steilen Sektionen gebeugt werden. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen verstanden hat, dann ist der Rest, ja, obsolet.
Ich dachte, das wäre immer Style.
Style kommt dazu. Also es gibt unterschiedliche Fahrstile. Ich weiß nicht, hast du gestern die WM geguckt?
Ich habe geschaut. Aber wir sind dann schon 2 Wochen später. Das
Oh,
heißt,
okay.
hast du vor 2 Wochen die WM
Hast du
geschaut?
vor 2 Wochen die WM geschaut? Da sah man auch deutliche Unterschiede im Fahrstil, zum Beispiel zwischen Finn Iles oder Benoit Collonge. Deutlicher Unterschied im Fahrstil. Also von daher, klar, es gibt so die Grundregeln, aber die sind variieren natürlich auch wegen Körpergröße und Rahmengröße, die man fährt. Also da muss man schon individuell gucken, und da hilft es, Erfahrung zu haben.
Wir haben jetzt schon einiges gehört. Das war die Stimme von Jasper Jauch. Er ist einer der besten Mountainbiker Deutschlands. YouTube-Star, Geschichtenerzähler, Camper, Van-Experte und Podcast-Host. Also muss ich aufpassen, wie ich mit dir das Interview führe. Sehr spannend. Diese inspirierende Persönlichkeit werde ich heute auf Herz und Nieren in unserem Omni-Page-Podcast quizzeln. Oh, schön ausgefadet, ne?
Wow, ja, fand ich richtig gut. Ich war überrascht von dieser Musik, die auch immer kam.
Das nennt sich Intro. Ich bin
So
stolz.
professionell sind wir nicht unterwegs. Wir handhaben das immer noch ein bisschen hands-on, würde ich sagen.
Ja, wie bist du überhaupt zum Podcast gekommen?
Der Tobi Woggern, mit dem ich zusammen den Podcast habe, Single Trails und Single Malt, der hatte mich damals gefragt, so, ey, Jasper, ich höre viel Podcast, ich glaube, das ist ein Format der Zukunft. Hättest du Lust, mit mir einen zu machen? Und ich so, ja, wie kommst du auf mich? Ja, du bist der Einzige, mit dem ich mir das vorstellen kann, weil von dir kann ich was lernen, wenn du mir immer ins Wort fällst. ja, und tatsächlich ist es dann so zustande gekommen, ich habe ja gesagt, und jetzt machen wir ja schon seit über 2 Jahren.
Und du musst unsere Zuhörer und Zuhörerinnen abholen, worum es da geht, beziehungsweise wo ihr den aufnehmt.
Oh, ja, also wir nehmen den auf, so wie jetzt, remote quasi. Du bist bei dir zu Hause, ich bin bei mir zu Hause. Wir nehmen den überall auf. Wir haben einen Podcast über Nach- und Sachgeschichten aus der Bike-Branche, würde ich sagen. Unser Ziel war es nicht, die populären Gesichter, die man aus dem Bikesport, die man aus der Bike-Industrie kennt, vor das Mikrofon zu holen, sondern die Leute, die eher im Hintergrund arbeiten, die so ein bisschen die Fäden ziehen, die interessante Geschichten haben. Und was für die, ich sag mal, in Anführungsstrichen unprofessionelle Bike-Branche immer ganz witzig ist, wie die Menschen zu ihrem Job gekommen sind. Da stecken manchmal lustige Lebensgeschichten dahinter, ähnlich wie bei euch in diesem Podcast. Gibt es dann da die ein oder andere Überraschung, Quereinsteiger oder ja, vorher aus einem ganz anderen Sportbereich gekommen, den man eigentlich absolut nicht zum Mountainbike irgendwie in eine Schublade stecken würde. Aber ja, sehr, sehr spannende Geschichten auf jeden Fall.
Jetzt hast du mir natürlich die super Brücke gelegt, ja. Wie kommt man zu seinem Sport? Jasper, erzähl mal, wie bist du überhaupt oder wie ist die Passion Bike bei dir entfacht?
Ich war nie ein Mensch, der, ich sag mal, in diesen Vereinssportarten oder Mannschaftssportarten gut war.
Weil du ein Einzelkämpfer warst?
Nee, gar nicht. Ich bin schon eher Teamplayer und brauche auch sehr, sehr viel soziales Umfeld und soziale Kontakte ist mir super wichtig. Ich bin aber immer ein bisschen zu blöd gewesen, diese ganze Taktik in Kombination mit meinem Können. Also ich bin so motorisch ganz gut unterwegs, begabt, aber dann noch irgendwie Taktik, okay, der läuft jetzt dahin und dann muss ich den Ball darüber spielen, damit er den am Ende zurückspielen kann. Das ist nicht so meine Stärke. So, ich kann mich quasi bei motorischen Dingen auf eine Sache dann halt 100% konzentrieren, that's it, aber dann noch irgendwie taktisch auf dem Spielfeld funktionieren, kann ich nicht. Ich war dann immer derjenige, der irgendwie rüberspielen wollte und dann über seine eigenen Füße gestolpert ist. Von daher bin ich bei Individualsportarten geblieben. Und ich habe eigentlich alles ausprobiert. Skateboard, Einrad, Inlineskate, Ski, Snowboard. Ich bin irgendwie echt sau viele Sachen gefahren und irgendwann hat es mir das Mountainbike angetan, als mein damaliger bester Kumpel von seinem Dad so ein Mountainbike geschenkt bekommen hat und wir dann da die Treppen runtergesprungen sind und so. Und das war der Sport, der mich nicht mehr losgelassen hat irgendwie.
Und du hast einige zerstört am Anfang, habe ich auch rausgelesen.
Ja, tatsächlich. Man muss sagen, das ist ja jetzt auch schon, das ist ja jetzt schon 14 Jahre her.
Deswegen reden wir über Lebensgeschichten. Ist ja. Doch toll, du kannst zurückschauen.
Also vor 14 Jahren war das Material auch noch nicht so stabil, wie es heutzutage ist. Und dementsprechend habe ich natürlich den einen oder anderen Verschleiß gehabt, was jetzt in unserer damaligen Lebenssituation echt nicht so geil war, weil wir einfach keine Kohle hatten. Also mein Dad war zu dem Zeitpunkt tatsächlich Hartz-IV-Empfänger, alleinerziehend und wir hatten einfach keine Kohle für diesen Sport. Und das war immer so ein bisschen Struggle. Deswegen bin ich, ich sag mal, mit viel Ghetto-Repairs um die Gegend gefahren. Also viel improvisierte Reparaturen am Bike.
Und wie hast du ihn dann überredet, dass du dem Bike treu bleibst, wenn man eigentlich kein Geld dafür hat?
Da hat mein Vater eigentlich relativ wenig mit zu tun, weil von dem gab es eh kein Geld, sondern immer nur mentale Unterstützung, weil wir halt kein Geld hatten. Dementsprechend war es dann so, dass der Vater von meinem besten Kumpel, der eben das Rad bekommen hatte, der hat gesehen, hey Mensch, der Jasper und der Oskar, die fahren zusammen Fahrrad, das würde ich gerne weiterhin supporten, dass die zusammen Sport machen und der Jasper hat auch, so wie es aussieht, ein ganz gutes Talent auf dem Ding und der hat mir da angeboten, ein Rad für mich zu kaufen, was ich bei ihm als Gärtner und in seiner Eventfirma abarbeiten kann und so bin ich dann quasi zum Nebenjobberufler zum Bike gekommen.
Und alleinerziehender Papa hört sich nach auf jeden Fall einem Lebensereignis an, was dich geprägt hat.
Wegen Trennung der Eltern.
Zum Beispiel, ja.
Ich glaube, da gab es in meinem Leben sehr, sehr viele prägende Ereignisse, wo man jetzt dann schon sehr tief graben müsste, um das alles zu erzählen. Ich glaube, dass familiär hat es mich, also meine Kindheit hat mich, glaube ich, auf jeden Fall dazu gemacht, dass ich so selbstständig geworden bin, weil ich einfach schon früh irgendwie immer auf eigenen Beinen stehen musste und mich früh selbst durchschlagen musste und das war so, glaube ich, das, was mir auch geholfen hat, dann am Ende nach dem Abitur quasi zu entscheiden, hey, ich probiere es jetzt mal ein Jahr lang als Bike-Profi und dann schaue ich mal, wo mich der Weg hinführt.
Diese Lebensschule Sport, die dein Kumpel so als für sich definiert hat. Was hat denn der Sport mit dir gemacht?
Ich habe unfassbar viel über Menschen lernen dürfen, weil ich als Guide zum Beispiel habe ich jede Woche eine neue Gruppe bekommen. Da war ich 21 und da war vom Rechtsanwalt über den SEK-Polizisten bis hin zum Schreiner oder auch irgendjemand, der irgendwo an der Kasse arbeitet, alles mit dabei. Und als 21-Jähriger dich vor Erwachsenen zu behaupten und ihnen zu sagen, hey, du fährst hier nicht runter, das kannst du nicht fahren. Das ist mir zu gefährlich. Und da habe ich ganz, ganz viel über Menschen lernen dürfen, weil ich jede Woche quasi einen Haufen hinbekommen habe, den man dann relativ schnell einschätzen muss, um sie heile wieder in den Ort zurückzubringen. Und das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich habe echt sehr, sehr viele coole Menschen kennenlernen dürfen. Dann hat mich der Sport, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen diszipliniert. Also auch mal die Zähne zusammenzubeißen, Sachen durchzuziehen, auch wenn das Wetter nicht gut ist, wenn es gerade nicht gut läuft. Und Selbstständigkeit, ja, man muss an sehr, sehr viele Sachen denken, wenn man ein self-organized Rennfahrer ist.
Und gab es da irgendeinen, oder was war für dich der größte Rückschlag, wenn du so zurückschaust? Weil meistens sind ja die Rückschläge das, was einen am meisten prägt.
Tatsächlich, ja. Mein größter Rückschlag war auch der Grund, warum ich aufgehört habe, Rennen zu fahren. Und ich habe in 12 Jahren deutscher Rennkarriere und eigentlich immer so an der Spitze von Deutschland, zumindest also vom Wechsel Junior-Klasse zu Elite war, glaube ich, mal ein Jahr, wo ich ein bisschen gebraucht habe, um mich hochzuarbeiten. Und dann war ich aber relativ schnell wieder auch in der Spitze der deutschen Elite. Ich habe es in 12 Jahren nicht einmal geschafft, den deutschen Meistertitel einzufahren. Und das war 2018 meine absolut größte Niederlage, das dritte Mal in Folge, wo ich schnell genug war, wo ich gut trainiert habe, wo ich im Training wirklich on point war, so ein bisschen ähnlich wie jetzt bei Lori Greenland, was wir gesehen haben bei der Weltmeisterschaft. Einfach jemand, der da ganz, ganz weit nach vorne fahren kann, oder auch Valley Höll. Und ich habe es nie geschafft. Bin einfach jedes Mal im deutschen Meisterschaftslauf, bin ich auf die Klappe gefallen und habe mein Können nie abliefern können. Und da wir Deutschen so sehr auf Titel oder auch, ich meine, ich glaube, Rennsport allgemein einfach auf den Titel schauen und der Zweite da dann bei einer Meisterschaft nicht unbedingt ja ausreichend ist, um das Streben nach Erfolg zu befriedigen, habe ich dann aufgehört, weil ich das hat mich zu fertig gemacht.
Wir haben genug Deep Talk gemacht.
Okay. Endlich mal wieder lustige Themen.
Endlich mal wieder einen lustigen Rausschmeißer. Und zwar hast du mir ja drei wunderbare Geschichten mitgebracht, die lustigsten überhaupt, ja, die krassesten Geschichten, die du noch nie erzählt hast. Und eine davon wird eine Lüge sein, die ich natürlich aufdecke.
Okay, die erste Geschichte, die ist ja legendär, würde ich sagen. Und zwar, ich war in der Schule immer ein Zweierkandidat, außer in dem Sprachenfach, die Sprache, die ich heute mittlerweile auch flüssig kann, Spanisch. Und Spanisch war mein einziger Fünfer, aber nur, weil ich auf der Party von der Tochter der Spanischlehrerin zusammen mit der Tochter am nächsten Morgen noch im Bett lag, als sie nach Hause kam und es nicht witzig fand, dass ich das Überbleibsel dieser absolut zerstörten Hausparty war.
Und du wusstest aber, dass sie die Mutter ist.
Ja, das wussten wir. Die war ein Jahrgang über mir und die war in der gleichen Schule. Genau.
Welche Klasse warst du da?
Boah, 11., glaube ich.
Okay, da ist man dann auch schon volljährig, ne?
Das ist Geschichte Nummer 1. Willst du gleich Geschichte Nummer 2
Oh
hören?
yes.
Ich war ja während meiner Rennkarriere schon häufiger als Videomoderator unterwegs oder als YouTube-Video vor der Kameramensch. Und dann hat mich man angefragt, nach dem Bachelor, den ich ja noch gemacht habe, berufsbegleitend direkt als Radiomoderator anzufangen. Und zwar in Hannover bei einem kleinen Radiosender.
Okay.
So viel zu meiner Karriere vor dem Mikrofon.
Und jetzt bist du mit Gesicht im Bild, also gar kein Radiogesicht mehr.
Ich bin kein Radiogesicht, sondern ich sitze, wobei, Podcast ist doch eigentlich das moderne Radio, oder nicht?
Ja, stimmt auch wieder. Aber wir
Und
posten Bilder von uns dabei. Das ist das
ja gut.
Schlimme.
Okay. Hast auch recht. Also mittlerweile bin ich YouTuber und ich würde, also tatsächlich laufe ich bei der KSK als Sportmoderator und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Dritte Geschichte ist, dass ich nach dem Abschluss meines Studiums, dem Bachelor, direkt zu einem Rennen gefahren bin und wir dann leider auf der Riders Party so hart abgestürzt sind, dass ich das Finale des deutschen Downhill Cups 2016 nicht mitfahren konnte.
Oh, das ist schwer.
Ich erzähle euch jetzt nicht, was richtig oder was falsch ist. Dafür müsst ihr nächste Woche wieder einschalten, wenn die ganze Folge online ist.